Ich sag immer, das Einfachste, so das Beste ist, wenn man mal durch die Gegend fährt oder spazieren geht, durch Neubaugebiete, schaut, was steht da so, was sagt einem am ehesten zu. In den Köpfen der Menschen, glaube ich, muss es sich das erstmal so ein bisschen verankern, dass ich halt nicht mehr die Möglichkeit habe, diese großen Häuser mit einer großen Ausstattung zu bauen. Man sollte sich grundsätzlich sehr stark damit auseinandersetzen, was steht alles drin. Was man natürlich auf den ersten Blick nicht sieht, was steht halt nicht drin. Und das ist eigentlich das viel Wichtigere.
Willkommen zu einer neuen Wissensfolge im Schwungmasse-Podcast bei den Finanzheldinnen. Mein Name ist Alicia und ich freue mich schon auf das heutige Immobilienthema. Anfang des Jahres habe ich mit Immobilien-Scout24 einen umfangreichen Marktcheck gemacht und wir haben vor allem über die Preisentwicklung im Immobilienmarkt aus Miet-, aber auch aus Kaufperspektive gesprochen. Die Folge verlinke ich gerne in den Shownotes. Aber der Traum vom Eigenheim ist ja nach wie vor groß. Einer aktuellen Studie zufolge haben 70% der befragten MieterInnen den Wunsch, einmal in Eigentum zu leben. Und deswegen wollen wir heute also den Fokus auf den Hauskauf legen, aber auch auf den Hausbau mal ein bisschen genauer schauen. Dafür spreche ich mit Experte Benjamin Schmidt. Benny ist ausgebildeter Bankkaufmann und Diplom-Bankbetriebswirt und hat über 15 Jahre in der Finanzbranche gearbeitet. 2017 wechselte er dann aber als Quereinsteiger zum Hausbauunternehmen Öhaus und ist dort seitdem als Verkäufer und Kundenbetreuer tätig. Erfahrung aus dem eigenen Hausbau und aber auch der direkte Kundenkontakt haben ihn zum Wechsel animiert und er begleitet die Bauherren und Bauherrinnen quasi beim spannenden und emotionalen Weg, aber auch von der ersten Grundrissskizze bis zum fertigen Haus. Ich freue mich, ich glaube, da gibt's ganz viele Fragen aus der Community und ich habe ja hier auch einige mitgebracht. Hi Benny, herzlich willkommen.
Ja, herzlich willkommen auch von meiner Seite. Vielen Dank für die Einladung. Ich freue mich sehr, dabei zu sein.
Wie können wir uns denn der Immobiliensuche nähern, wenn ich mich jetzt wirklich dem Traum vom Eigenheim nähere und eine Entscheidung treffen möchte? Was muss ich da für mich erstmal sortieren?
Ja, also allen voran muss man sich natürlich erstmal entscheiden, wenn ich bereit bin, ein Eigenheim zu erwerben, kaufe ich etwas, also sprich, suche ich mir am Markt eine Immobilie, die in meiner Region liegt, da wo ich gern ein Haus haben möchte, oder baue ich neu? Das sind so die zwei großen oder die erste große Frage, die man sich stellen muss. Und ja, es gibt natürlich wie bei allen Dingen Vor- und Nachteile dabei. Wenn ich ein Haus kaufe, ist natürlich erstmal die Recherche am Anfang groß. Ich muss sehen, welches Haus passt zu mir, auch vom Haustyp her, von der Größe vor allem, kriege ich alles unter, was ich untergebracht werden haben möchte. Und ja, dabei ist natürlich dann auch zu beachten oder ein Vorteil, wenn ich eine Immobilie gefunden habe zum Kauf, kann das sehr schnell gehen. Je nachdem, wie schnell der Verkäufer es loswerden will, kann das innerhalb kürzester Zeit umgeschrieben werden. Ich kann einziehen und habe damit ein fertiges Haus und ja, kann direkt loslegen. Der Nachteil dabei ist, ich habe überhaupt nicht die Möglichkeit, meine individuelle Note reinzubringen. Das heißt, die Raumaufteilung, der Grundriss etc., alles das ist ja schon vorgegeben gewesen von den Vorbesitzern. Sprich, da muss ich mich so ein bisschen dran orientieren, dran halten. Natürlich kann ich durch Renovierungsarbeiten irgendwie einen eigenen Touch mit reinbringen, aber das Grundgerüst ist halt in irgendeiner Form vorgegeben. Und das ist auch das, was viele meiner Kunden und Interessenten sagen. Ja, ich habe mich schon viel auf dem Markt umgeguckt, aber es war nirgendwo das Richtige dabei. Irgendwas war doch immer, was störend war. Und deswegen sagen viele, ja, ich möchte irgendwie für mich neu bauen, so wie ich das möchte. Und das ist dann genau das nächste Thema. Beim Neubau habe ich halt diese individuellen Möglichkeiten. Ich kann den Grundriss so gestalten, wie ich es möchte. Ich kann das Haus von der Größe her, von der Aufteilung her genau so gestalten, wie ich es möchte. Nachteil in Anführungsstrichen beim Neubau wäre, es dauert einfach ein bisschen länger. Also von der Planung über Genehmigungsprozesse beim Bauamt bis zum ersten Spatenstich und dann wiederum bis zur Fertigstellung vergeht einfach Zeit. Das muss man in Kauf nehmen, aber die meisten, die neu bauen, sind aktuell irgendwo Mieter, sodass man da relativ flexibel ist, nachher zum Ende der Bauzeit sein Mietverhältnis zu kündigen, um dann in den Neubau einzuziehen. Weiterer Vorteil oder Vor- und Nachteil beim Kauf ist es so, dass wenn ich eine Immobilie erwerbe, dann zahle ich die Grunderwerbsteuer, die in Deutschland so zwischen 5 bis 6,5% liegt, in Bayern nur 3,5%. aufs gesamten Hauswert sozusagen, Haus plus Grundstück. Beim Neubau wiederum zahle ich es nur auf den Grundstückpreis, sodass es dadurch auch nochmal ein Stück attraktiver wird an der Stelle. Ja, und letzter Punkt, den man vielleicht damit noch reinbringen könnte, wäre das Thema Sanierung. Das heißt, ich kaufe zwar eine Immobilie, aber will die so in dieser Form nicht bewohnen. Vielleicht ist es auch nicht bewohnbar, sodass ich sage, ich saniere das Haus, energetische Sanierung, technische Sanierung. Das ist aber also schon sehr speziell, kann fast ohne Boden werden. Es gibt in der Regel unvorhergesehene Dinge, die im Laufe der Sanierung auftreten und dadurch ja, kann das mit den Kosten sehr, sehr schnell unkalkulierbar werden.
Okay, dann vielleicht direkt mal die Anschlussfrage, was die Kosten angeht. Ich habe mal gehört, dass ein Hausbau aus wirtschaftlichen Gründen eigentlich keinen Sinn macht, sondern man eher ein Haus kauft, einfach drin wohnt oder vielleicht das eine oder andere auch noch umbaut. Stimmt das?
Ganz klares Jein, würde ich einfach mal sagen. Also es hängt sehr, sehr stark auch von der Region ab. Wo ist dieses Haus? Wenn ich jetzt, ich sag mal, Metropolregion Hamburg, mitten in Hamburg mir ein Haus kaufe mit Grundstück, bin ich sicherlich deutlich teurer unterwegs, selbst wenn es eine gebrauchte Immobilie ist, als wenn ich irgendwo in einer ländlicheren Region ein Grundstück kaufe, da vielleicht noch Glück habe, sehr günstig ranzukommen und dann das Haus darauf zu bauen. Deswegen, man kann es nicht pauschal beantworten. Nichtsdestotrotz ist es so, wenn ich jetzt eine Bestandsimmobilie kaufe, die 10 Jahre alt ist, für ein Haus eigentlich kein Alter, aber was sich auch in den letzten 10 Jahren technisch, energetisch, was das Thema Dämmung angeht, Fenster, ich kaufe immer noch ein altes Haus. Das heißt, der Energiestandard kann nie so gut sein, wie als wenn ich heute eins nach dem aktuellen Standard baue. Das heißt auch perspektivisch Kosten, die anfallen, Heizkosten, Stromkosten und so weiter. Es rechnet sich denn hinten raus vielleicht doch eher auf was Neues zu gehen. Aber wie gesagt, komplett individuell zu betrachten, je nach Region. Also sehr stark regionabhängig.
Hast du denn einen kleinen Überblick einmal so über die Preisentwicklung? Vielleicht vor allem seit Corona. Es gab ja auch andere externe Einflüsse mit Ukraine-Konflikt und Co. Wie sah da die Preisentwicklung aus?
Ja, also vollkommen richtig. Corona, damit ging es eigentlich los. Also das Preisniveau im Bau, in der Baubranche war relativ stabil. Typischerweise immer so zum Jahreswechsel haben einzelne Lieferanten mal leicht Preise angepasst, angehoben, aber alles im normalen geringfügigen Bereich. Als es mit Corona losging, muss man einfach sagen, durch Lieferengpässe, die dadurch entstanden sind, gab es einzelne Materialien. Ich habe Holz so sehr stark im Hinterkopf, also Bauholz, wahnsinnig gestiegen. Die Verfügbarkeit war auch sehr, sehr schwierig. Das heißt, dadurch gab es eine extreme Preissteigerung. Das hat sich dann irgendwann mal wieder so ein Stück weit normalisiert. Und als man wieder dachte, jetzt ist wieder alles auf einem guten Niveau, dann ging leider Gottes der Ukraine-Konflikt los, sodass 2022, Anfang 2022 auch wieder die Situation kam, dass Materialien teurer wurden. Bestes Beispiel durch den Ukraine-Konflikt, Gasknappheit. Die Gaspreise sind explodiert. Viele Hersteller von Ziegeln, von Dachpfannen, auch bei Glas wird überall hohe Hitze benötigt in den entsprechenden Öfen, sodass diese einzelnen Produkte teilweise wahnsinnig teuer waren oder geworden sind. Was ganz interessant ist, es gibt vom Statistischen Bundesamt den sogenannten Baupreisindex. Der spiegelt so ein bisschen die Preisentwicklung wider. Und der ist 2021, also so ein Faktor, der bei 100 gestartet. Und die letzte Veröffentlichung, die ist jetzt Q2 2024, liegt dann nicht mehr bei 100, sondern schon bei 129,4. Also da sieht man, was so in den letzten 3, 3,5 Jahren schon der Anstieg gewesen ist. Und ja, das führt natürlich auch dazu, dass in irgendeiner Form das die Nachfrage sich verändert hat.
Wie sieht's denn auch beim Zinsumfeld aus? Also da habe ich auch Anfang des Jahres schon viel drüber gesprochen, aber jetzt vor allem, was die Baufinanzierung angeht.
Genau, Zinsen und Auslage. Das eine sind die gestiegenen Preise, das andere sind, hat jeder mitbekommen, die gestiegenen Zinsen. Das heißt, so von Anfang 2020, also so Corona-Zeit bis Ende 2021, waren die Zinsen sehr stabil, so um die 1%, teilweise auch leicht drunter. 0,7 hatte ich irgendwo mal gesehen. Aber seit dem Ukraine-Konflikt, wo auch dann die EZB wiederum ja, geldpolitisch gegensteuern musste nachher inflationstechnisch, ist es so, dass die Zinsen jetzt zwischenzeitlich sogar bis 4,2% hoch sind, aktuell wieder leicht rückgängig. Die EZB hat ja gerade die letzte Reduzierung vorgenommen im Juni. Nicht wirklich viel, 0,25 nur runter. Wir liegen jetzt bei 4,25 als EZB-Satz. Liegen wir im Moment für die Baufinanzierung irgendwo so zwischen 3,3-3,4%. Hängt natürlich auch immer an Bonität und Beleihungsauslauf und so weiter. Aber ja, die gestiegenen Zinsen, auch das spielt sich wiederum in das Verhalten der Nachfrager.
Ja, auf jeden Fall. Also das Umfeld kann man nicht immer so beeinflussen, aber da gilt auch einfach Augen offen halten und für sich dann wahrscheinlich auch im Angebotsvergleich gucken, welchen Zins man bekommen kann und welche Konditionen damit einhergehen. Man kann aber ja vielleicht auch ein bisschen Geld bekommen, Stichwort Förderung. Wie sieht es da aus? Welche gibt es überhaupt und für wen kann es sich lohnen?
Ja, genau, also Förderung, immer wenn es die Möglichkeit der Förderung gibt, sollte man da einen guten Blick drauf haben, weil geschenktes Geld nimmt man natürlich immer gerne an. Da hat sich auch in den letzten Jahren einiges getan. Es gab Förderungen, dann wurden die Förderungen zwischendurch mal eingestellt, weil die Fördertöpfe leer waren. Dann wurde das Programm neu aufgelegt. Aktuell ist es so, von der KfW, die Kreditanstalt für Wiederaufbau, die subventioniert Neubauten sozusagen. Da gibt es zwei verschiedene Programme. Ganz wichtig, man muss immer die individuelle Situation sehen und schauen im Rahmen der Finanzierung mit dem Finanzierungsberater, mit dem Bankberater, inwieweit das für die persönliche Situation lohnenswert ist. Aktuell ist es so, dass man zum Beispiel von der KfW für das Programm klimafreundlicher Neubau 100.000 Euro bekommt, diese zinsvergünstigt, das heißt unterhalb des Marktzins. Im Moment ist es so, durch die aktuelle Situation, dass die Differenz zum Marktzins im Moment so nur noch bei 0,5% liegt. Das war in der Vergangenheit mal deutlich attraktiver. Das ist jetzt aufgrund der Gesamtzinslage ein bisschen verändert. Deswegen, da muss man genau schauen. Und ein Vorteil dabei ist aber, dass diese 100.000 Euro, die man von der KfW bekommt, als nachrangiges Darlehen angesehen werden. Das heißt, es ist für die hauptfinanzierende Bank wie Eigenkapital zu sehen. Und das kann natürlich die Gesamtfinanzierung nochmal attraktiv gestalten. Für junge Familien, sage ich mal, gibt es ein sehr, sehr ähnliches Programm. Das heißt, die Vorgaben sind genau identisch. Also was muss ich tun? Gehen wir gleich vielleicht noch kurz drauf ein, um überhaupt so ein KfW-Haus bauen zu können. Aber ich bekomme nicht nur 100.000 Euro, sondern sogar mindestens 170.000, sogar bis 220.000, je nachdem, wie viele Kinder ich habe. Und der Zins liegt dort aktuell bei nur 1,58%. Also nochmal über 1,3% ungefähr niedriger als bei dem normalen KfW. Hängt allerdings dann wiederum auch an Einkommensgrenzen, die ich einhalten muss. Also junge Familien mit Kindern, jetzt mit keinem Rieseneinkommen. Das ist so die Zielgruppe dafür. Und da wird es wirklich interessant, die Zusatzaufwände, sprich was das Haus erreichen muss, muss bei der Dämmung darauf achten, dass das die Kriterien erfüllt. Ich brauche bei der Heiztechnik auf jeden Fall auch eine Lüftungsanlage, ich brauche eine Photovoltaikanlage, also alles, dass es auch energetisch super funktioniert. Und dann komme ich in diesen Genuss dieser Fördermittel.
Okay, also alle Finanzheldinnen, die hier zuhören, ich glaube, die sind eh sehr kostenbewusst da. Also mal der Appell zu schauen, was gibt es, welche Möglichkeiten habe ich und passt das dann auch zu mir? Und Absolut. Da bin ich auch schon bei der Anschlussfrage. Du hast es bei der ersten Frage schon so ein bisschen mit beantwortet. Wie entscheide ich mich für ein Haus, ob Bestandsimmobilie oder ein Neubauprojekt? Und welche Haustypen kommen da vielleicht auch in Frage? Da also jetzt erstmal an dich, welche Haustypen gibt es denn überhaupt?
Also wir unterscheiden so ganz klassisch zwischen diesem Einfamilienhaus, Satteldach, wir nennen ihn tatsächlich auch bei uns Klassiker, den gibt es dann in weiteren Varianten, vielleicht nochmal mit einem Kapitänsgiebel, mit einem Friesengiebel, eher so norddeutsche Dinge, Bungalows, sind natürlich auch vom Haustyp her auch aktuell sehr gefragt, auch so ein bisschen in der älteren Generation, sprich ich habe alles auf einer Ebene, bin sehr barrierearm oder barrierefrei sogar unterwegs. Oder für Familien, die sagen, ich brauche schon den Platz, ich mag aber gar keine Dachschrägen im Obergeschoss, das passt nicht mit meinem Boxspringbett oder was auch immer. Dann gibt es noch so diesen Stadtvilla-Haustyp, das heißt, ich habe zwei komplette Vollgeschosse, keine schrägen Wände. Und dadurch natürlich auch, selbst wenn das Haus vielleicht nicht ganz so groß ist, eine bessere Raumausnutzung. Welcher Haustyp jetzt für wen passt, ist auch wieder komplett individuell, persönlich, je nach eigener Situation. Brauche ich den Platz? Möchte ich alles auf einer Ebene haben? Mag ich es gern so ein bisschen norddeutsch, bisschen Landhausstil, so die Richtung. Also da hat man viele Möglichkeiten. Ich sage immer, das Einfachste, das Beste ist, wenn man mal durch die Gegend fährt oder spazieren geht, durch Neubaugebiete, schaut, was steht da so, was sagt einem am ehesten zu und daher ableitet für einen selber, was gut funktionieren kann.
Das ist die eine Seite der Medaille, würde ich sagen. Also was passt zu mir, was gefällt mir, was brauche ich? Aber die andere Seite ist ja auch, was darf ich überhaupt bauen, oder? Also es gibt ja auch baurechtliche Anforderungen für gewisse Gebiete, wo dann ein Satteldach beispielsweise wirklich das Muss ist. Wo kann ich da dann auch ja irgendwie herausfinden, was am Ende dann klappt? Was darf ich bauen?
Vollkommen richtig. Das eine, genau, ist das eine, was will man, das andere ist, was darf man überhaupt? In ganz vielen Bereichen gibt es sogenannte B-Pläne, sprich Bebauungspläne. Wenn es für das Gebiet oder da, wo das Grundstück liegt, einen Bebauungsplan gibt, ist dort ganz klar geregelt, was darf ich bauen? Und da ist häufig so ein Thema, diese Geschossigkeit. Also sprich, darf ich überhaupt eine Stadtvilla ohne Dachschrägen bauen oder ist es mir gar nicht möglich aufgrund der gesetzlichen Vorgaben? Das heißt, je nachdem, was ich für ein Haus haben möchte, wenn ich das vorher weiß, kann ich natürlich bei der Grundstückssuche sagen, okay, ich suche mir jetzt ein Grundstück, wo ich das auf jeden Fall auch bauen darf. Wenn einem das eher wichtig ist, überhaupt zu bauen, unabhängig jetzt vom Haustyp, dann ist es natürlich auch so, dass man sich das Grundstück suchen kann, dann schaut, was darf ich und dahingehend das Haus plant. Also es ist nicht automatisch so, mein Wunschhaus geht auf jedem Grundstück. Das ist so ein bisschen die Problematik. Und es gibt auch einige Gebiete, wo es diese B-Pläne, diese Bauungspläne nicht gibt. Und da ist es dann wiederum so vom Gesetz her, nach dem sogenannten Paragraph 34 vom Baugesetzbuch, dass sich das Haus in der Art, in der Bauweise, in der Größe und so weiter an der nachbarschaftlichen Bebauung oder an der näheren Umgebung, so heißt es im Gesetzestext, einfügen muss. Und das bedeutet wiederum, wenn ich jetzt eine Siedlung habe, wo alles, ich sag mal, 120 Quadratmeter Satteldachhäuser eins neben dem anderen steht und ich jetzt eins davon erwerbe, abreißen möchte, um mir dann eine 200 Quadratmeter Stadtvilla dorthin zu bauen, dann wird das beim Bauamt sicherlich nicht durchgehen.
Okay, also ein bisschen tricky, Bebauungspläne anfragen und gegebenenfalls die Nachbarschaft gut im Auge behalten.
Genau.
Gucken wir mal so ein bisschen auf die Nachfragesituation. Also das eine sind natürlich meine eigenen Wünsche. Was kannst du aber jetzt auch so von der anderen Seite vielleicht berichten, wie ist da die Veränderung vielleicht auch eingetreten? Gab es Veränderungen bei den Kundenwünschen, beispielsweise getrieben durch gestiegene Kosten? Spielen da aber vielleicht auch Trends eine Rolle? Gesetze, was ist da so los?
Ja, also in der Tat hat sich das, was wir eingangs schon ein bisschen erwähnt, wirklich verändert durch die gestiegenen Preise seit Corona. Ich sag mal, vorher war größer, schneller, weiter so sinngemäß. Also jeder hat versucht, mit den durch die niedrigen Zinsen auch ein größtmögliches Haus zu bauen, viel unterzubekommen, große Kinderzimmer und so weiter. Das hat sich tatsächlich sehr stark verändert. Das heißt, mit den zur Verfügung stehenden Mitteln, weil die haben sich ja nicht im gleichen Maße erhöht wie die Preise, wird natürlich trotzdem versucht, Eigenheim zu erwerben, zu bauen. Und das heißt, da werden, oder merke ich zumindest, viel Abstriche gemacht. Das heißt, das Haus muss nicht mehr 180 Quadratmeter groß sein, vielleicht reichen auch 140. Dann von der Ausstattung her. Auch da ist es an vielen Stellen so, dass es nicht mehr High-End sein muss, sondern mit einer vernünftigen, soliden Grundausstattung, Standardausstattung kann man da auch ein schönes Haus bekommen, in dem man glücklich werden kann. Und das sehen wir einfach ganz stark. Das war aber auch so ein bisschen in den Köpfen der Menschen, glaube ich, musste sich das erstmal so ein bisschen verankern, dass ich halt nicht mehr die Möglichkeit habe, diese großen Häuser mit einer großen Ausstattung zu bauen, sondern dass ich für mich entschieden habe, okay, ich akzeptiere es jetzt, wie es ist. Es ist die Marktsituation. Es wird perspektivisch aus unserer Sicht auch nicht besser. Also wir werden nie mehr auf das Niveau kommen, wo wir eben vor 4 Jahren gewesen sind, was die Hauspreise angeht. Von daher muss man irgendwann für sich den Schlussstrich ziehen und sagen, okay, ich bin jetzt bereit, das Geld zu investieren und schaue, was bekomme ich jetzt für dieses Geld, um dann ja mir meinen Eigenheimtraum zu verwirklichen. Ja, von den Trends oder gesetzlichen Anforderungen, die du erwähnt hast, das ist so, gerade Photovoltaik ist im Moment sehr, sehr stark im Fokus. Also selbst wenn es in manchen Bundesländern gibt es diese gesetzliche Anforderung nicht, Hamburg zum Beispiel als nächstes Bundesland hier bei uns, da gibt es die Anforderung, also es gibt diese sogenannte PV-Pflicht. Sprich, ich muss eh irgendwas in die Richtung tun. Und bei uns hier, wo wir als regionaler Anbieter in Schleswig-Holstein sitzen, gibt es diese Pflicht aktuell noch nicht. Trotzdem möchte so gut wie jeder eine Photovoltaikanlage auf dem Dach haben, um einfach unabhängig zu sein von Energiekosten oder nahezu unabhängig und sich den Strom selbst produzieren. Also auf der einen Seite in manchen Bundesländern gesetzliche Vorgabe, in anderen Ländern dann eher als Trend gesehen, um einfach ja möglichst nachhaltig zu sein, wenig Energiekosten zu haben. Und gerade beim Neubau lässt sich das halt sehr, sehr einfach mit umsetzen. Wenn das Haus eh noch eingerüstet ist, kommt der Solateur oder der Elektriker und baut es gleich mit drauf, ne?
Praktisch, sehr gut. Also Neubau brauche ich natürlich erstmal dafür auch eine Fläche, wo ich es drauf bauen kann, also Stichwort Grundstück. Mhm. Welche Rolle spielt das allgemein? Also natürlich, wenn ich ein Haus kaufe, was schon besteht, dann kaufe ich das Grundstück mit, hattest du ja auch schon gesagt, dann habe ich auch die Grunderwerbsteuer, die höher ist. Wenn ich neu baue, dann spielt erstmal die Lage und das Grundstück ja auch eine wesentliche Rolle. Wie ist so dein Tipp? Wie gehe ich vor? Wie finde ich das passende Grundstück für mein Traumhaus?
Ja, zunächst muss man sich natürlich entscheiden, wo möchte ich bauen? Sprich, wenn ich irgendwo gerade oft beruflich gebunden bin, schaue ich natürlich so ein bisschen im Umkreis, damit ich nicht so weite Fahrwege habe. Heißt, man muss auch entscheiden, bin ich eher der Stadtmensch oder bin ich eher der ländliche Typ oder vielleicht auch irgendwas dazwischen mit einer guten Anbindung an die nächstgrößere Stadt. Weil je weiter ich von der Stadt wegkomme, ist es letztendlich einfach so, werden die Grundstückspreise günstiger. Und dann muss ich mir natürlich die Frage stellen, bin ich der Typ für ein Neubaugebiet? Also möchte ich in einem Bereich, wo vielleicht 10, 20, 30, in großen Baugebieten vielleicht auch 50 neue Häuser entstehen? Mag ich das für mich? Aus persönlicher Erfahrung kann ich sagen, ich wohne auch im Neubaugebiet, es ergeben sich da mit den Kindern im Zweifel Freundschaften, man geht da irgendwie zusammen zur Schule, unter den Nachbarn entstehen im Zweifel Freundschaften. Also sowas kann immer nett sein. Während bei einer Lückenbebauung zum Beispiel, das heißt, ich habe irgendwo ein Grundstück, was noch nicht bebaut ist, schon seit mehreren Jahren, bin ich sozusagen der Neue und die Gemeinschaft drumherum existiert schon. Also auch das kann natürlich so ein Grund dafür sein, dass man sagt, nee, ich gehe vielleicht eher auf Neubaugebiet. Von der Lage her, wenn aber jetzt genau in Metropolregion Hamburg genau noch ein Grundstück frei ist und ich arbeite direkt irgendwie 10 Minuten zu Fuß nebenan, ja, dann ist das vielleicht für mich der ausschlaggebende Grund. Am Ende macht es Sinn, sich dann über ja die einschlägigen Portale, ImmoScout etc., sich da mal einen Überblick zu verschaffen, wo gibt es eigentlich Grundstücke, ansonsten über die Städte oder Gemeinden vielleicht anzufragen dort, ob Neubaugebiete geplant sind, ob man sich da vielleicht schon auf Listen setzen kann als Interessent, damit man dann auch zügig mit der Planung starten kann.
Und vielleicht aber auch ein Tipp, den habe ich aus einem anderen Podcast gehört von Auf Geldreise, dass man vielleicht auch ein paar Flugzettel verteilt, so in der gewünschten Nachbarschaft, so nach dem Motto, hey, wenn Sie was hören, ich suche ein Grundstück oder wir wollen ein Haus kaufen, hier meine Telefonnummer, das könnte ja auch beispielsweise ein Weg sein, wenn man ja eine ganz genaue Vorstellung davon hat, wo man eigentlich am Ende landen möchte und da aber vielleicht auch über die letzten Jahre nicht so viel passiert ist, ja, dann einfach vielleicht auch wirklich noch aktiver werden, oder?
Absolut, also und wirklich wahre Geschichte, auch da in dem Baugebiet, wo ich jetzt wohne, weiß nicht, wie lange es war, 1, 2, 3 Jahre, nachdem wir eingezogen sind, hatte ich so einen Zettel im Briefkasten, wo sich eine junge Familie vorgestellt hat, die auf der Suche war nach einem Haus. Und manchmal ist es leider so, durch verschiedene Faktoren, dass auch nach kurzer Zeit in so einem Baugebiet schon die ersten Häuser zum Verkauf stehen, weil sie vielleicht beruflich umorientiert worden ist, weil es familiär vielleicht irgendwelche Themen gab, wie auch immer, sodass die Chance vielleicht gar nicht so gering ist, dort ja das Haus zu bekommen, was man sucht. Ja.
Gut, gehen wir jetzt also mal davon aus, ich habe das passende Grundstück gefunden und ich möchte loslegen und bauen. Geht das so einfach oder was muss ich beachten? Was sind da die First Steps?
Also genau, man muss natürlich schauen, das, was wir gerade schon besprochen haben, baurechtlich, was kann ich? Und da macht es natürlich immer Sinn, dafür sind wir letztendlich als Bauträger, als Generalübernehmer auch da, mit den Interessenten gemeinsam zu schauen, was lässt sich realisieren, es müssen Grenzabstände eingehalten werden, bekomme ich das Haus so rauf, wie ich es haben möchte. Und dann ist natürlich ganz am Anfang auch wichtig, wie ist der Baugrund? Also sprich, nicht auf jedem Grundstück kann gleich gebaut werden. Es sind unterschiedliche Bodenbeschaffenheiten, Strukturen. Wir legen grundsätzlich den Bauherren immer nahe, vorab ein Bodengutachten zu machen. Das heißt, das Bodengutachten gibt Aufschluss darüber, wie sind die einzelnen Schichten im Boden, wie viel Mutterboden. In der Regel haben wir ja oben immer eine Schicht Mutterboden. Darauf kann auf keinen Fall gegründet werden. Und da ist jetzt die Frage, habe ich irgendwie 30, 40 Zentimeter Mutterboden, der erstmal abgezogen werden muss, oder habe ich einen Meter Mutterboden? Das wiederum wirkt sich natürlich extrem auf die Kosten für die Erdarbeiten aus. Und um da von vornherein relativ gut kalkulieren zu können, macht es Sinn, sich dieses Bodengutachten im Vorwege einzuholen.
Vor dem Kauf oder vor dem Start des Baus?
Vor dem Start des Baus muss es auf jeden Fall erfolgen, weil wir bzw. der Statiker daraufhin auch die Statik berechnet, also wie tragfähig ist der Boden nachher. Und dahingehend wird entschieden oder berechnet letztendlich, haben wir eine normale Gründungssituation, brauchen wir eine sogenannte biegesteife Bodenplatte zum Beispiel, die dann wiederum dicker ist, einen höheren Stahlanteil hat. Oder brauche ich im allerschlimmsten Fall, so das ist das Worst-Case-Szenario, sage ich mal, kommt allerdings hier in so ja, Regionen Richtung Elbmarsch leider häufig vor, die sogenannte Pfahlgründung. Das heißt, unter dem Haus werden 10, 12, 14, je nach Hausgröße, Pfähle bis zu 10, 12, 14 Meter wiederum in die Erde gebracht, wo dann das Haus, die Bodenplatte nachher draufsteht. Also sehr, sehr aufwendig, sehr umfangreich, auch sehr, sehr kostenintensiv. Und genau aus dem Grund ist es wahrscheinlich, oder legen wir zumindest nahe, ein Bodengutachten anfertigen zu lassen, bevor das Grundstück gekauft wird. Weil wenn ich weiß, okay, das Grundstück kostet jetzt X, das Haus kostet Y, passt in mein Budget, alles gut. Wenn dann aber rauskommt, dass durch zum Beispiel extrem schlechte Bodenverhältnisse nochmal 10, 20, im Worst Case vielleicht auch 50, 60.000 Euro mehr anfallen, damit das Haus überhaupt auf diesem Grundstück gebaut werden kann, überlegt sich vielleicht der eine oder andere, ob ich dieses Grundstück überhaupt kaufen würde. Deswegen Bodengutachten immer ein ganz, ganz wichtiger Punkt bei dem Grundstück. Und wenn es die Möglichkeit gibt, im Idealfall vorher. Was man auch sagen kann, in Neubaugebieten ist es häufig so, dass es ein allgemeines Bodengutachten gibt. Das heißt, großes Neubaugebiet, da werden dann vielleicht schon mal 10, 15 Bohrungen gemacht. Und dann kann man schon mal ableiten, okay, wie sind da die Bodenverhältnisse? Wo ist auch vielleicht der Grundwasserspiegel, um nachher sehen zu können, kann ich das Grundstück mehr oder weniger bedenkenlos kaufen oder habe ich hier das Risiko, dass wirklich erhöhte Kosten bei den Erdarbeiten anfallen?
Das ist ein guter Tipp. Also Bodengutachten vorher machen, auch dafür das Geld in die Hand nehmen. Das wird sich wahrscheinlich dann lohnen im Endeffekt.
Absolut.
Jetzt haben wir schon ganz viel über Kosten gesprochen, über Förderung und wir wollen natürlich auch gerne von dir wissen, wo kann aber auch gespart werden. Also gilt da auch so ein bisschen die Regel, je mehr ich selbst mache, desto günstiger wird es oder empfiehlst du das eher nicht? Wie kann ich da auch so bei der Kalkulation meiner Eigenleistung vorgehen?
Also Eigenleistung ist immer ein großer Punkt, der mit eingebracht werden kann. Es hängt immer so ein bisschen ja auch von den eigenen Fähigkeiten vielleicht ein Stück weit ab, vielleicht auch von Leuten, die ich im Freundes- und Bekanntenkreis habe, ob die dort unterstützen können. Am Ende ist es so, natürlich wir als Bauträger können das Haus so bauen, dass es komplett fertig ist, dass man nur noch einziehen muss. Das heißt, mit Malarbeiten, mit Bodenbelegen, also wirklich einzugsfertig. Viele schätzen das, weil ja auch am Ende alles koordiniert wird von dem Bauträger. Andere sagen, Mensch, Malarbeiten, ja, wir wissen, der Aufwand ist einfach riesig, wenn so ein Maler durch so ein Haus geht. Das Material ist da eher der kleinere Teil, aber die Arbeitszeit, die da reingeht, ist halt groß. Das erspare ich mir. Und das ist dann, wir nennen es mal ganz gerne die Muskelhypothek. Also, dass man selber Hand anlegt und dadurch Dinge macht. Und gerade Malerarbeiten, Bodenbelege sind so die Dinge, die häufig selber gemacht werden. Und ganz klar, wenn ich die Arbeitszeit, also das Material muss ich ja trotzdem bezahlen, aber die Arbeitszeit, wenn ich da die Zeit selber habe, die kann ich mir einsparen und dadurch gibt es schon im Zweifel größere Ersparnisse am Ende, ja.
Können diese Eigenleistungen denn auch als Eigenkapital bei der Baufinanzierung angerechnet werden?
In der Regel ist das so, ja. Verschiedene Banken, also bei uns kommt es dann immer so, dass der Bauherr, die Bauherrin von der Bank entsprechende Formulare einreicht, wo die ihre Eigenleistung sozusagen drauf quittieren und wir das Ganze noch einmal gegenzeichnen müssen. Deswegen weiß ich, dass es diese Dinge durchaus gibt. Und dann sieht die Bank das wiederum ja als Eigenkapital sozusagen an, weil die eigene Muskelkraft da als Eigenkapital angesehen wird, ja.
Also da kann es sich auf jeden Fall lohnen, gerne mal gegenrechnen, was man selbst mitbringen kann. Im Zweifel dauert es vielleicht dafür ein bisschen länger, aber ich meine, wenn man alles selbst gestrichen hat, ist ja auch ein schönes Gefühl. Man kann mit Freunden, Familie da ja auch schon mal die erste Zeit im Haus verbringen. Ist, glaube ich, auch ganz cool. Und ja, wenn ich aber jetzt als Bauunternehmer, also ich selbst dann auch die verschiedenen Gewerke koordiniere, ich muss wahrscheinlich auch verschiedene Angebote einholen. Was ist da vielleicht noch so dein Tipp für das zwischen den Zeilen lesen? Worauf kann ich da noch achten?
Ja, genau. Also wir als Generalübernehmer ist es ja so, dass wir als Bauträger genau diese ganze Koordinierung machen. Wir besorgen die Firmen, wenn es nicht unsere eigenen Leute sind, und prüfen die Qualität und bauen das Haus letztendlich so, wie es gewünscht ist. Das Ganze, wie das Haus gebaut wird, steht in der Regel im Angebot oder mit dem Angebot in den Dokumenten, in der Baubeschreibung. Und da ist halt so dieses Jahr zwischen den Zeilen lesen, sage ich mal, gar nicht verkehrt. Also man sollte sich grundsätzlich Gedanken machen oder sehr stark damit auseinandersetzen, was steht alles drin. Was man natürlich auf den ersten Blick nicht sieht, was steht halt nicht drin. Und das ist eigentlich das viel Wichtigere. Nämlich, welche Leistungen sind nicht enthalten, und ich sehe es vielleicht auf den ersten Blick gar nicht. Deswegen empfehlen wir auch, wenn man sich das selber nicht zutraut, das intensiv zu vergleichen. In manchen Baubeschreibungen sind dann halt Dinge, oder wir machen es so, schreiben wir fett rein in den Text, damit derjenige, der es liest, drüber stolpert, ah, okay, ich gucke nochmal in dem anderen, ah, da steht das irgendwie gar nicht drin, ist vielleicht nicht enthalten. Und da versuchen wir schon, unsere Interessenten so ein bisschen drauf zu stoßen. Ansonsten gibt es immer die Möglichkeit, was auch sinnvoll ist, weil in der Regel hat man mit dem ganzen Thema Hausbau am Anfang nicht so viel zu tun, wie vielleicht einen unabhängigen Gutachter oder einen Baubegleiter zu nehmen, der auch da nochmal direkt von der Angebotsphase her mit draufschaut, mit vergleicht, sind das überhaupt die gleichen Leistungen, die ich hier vergleiche? Weil am Ende wird es immer so sein, dass es zwischen zwei Angeboten erstmal große Preisunterschiede gibt oder geben kann. Aber die lassen sich natürlich irgendwo erklären, sprich, die Leistungen, die enthalten sind, sind andere. Die Materialien, die verwendet werden, sind vielleicht andere. Die Handwerker sind vielleicht nicht aus der Region, sondern kommen von weiter weg. Also alles so Faktoren spiegeln sich nachher dort wieder. Und damit man wirklich Äpfel mit Äpfel und nicht Äpfel mit Birnen vergleicht, macht es vielleicht Sinn, sich dort externe Unterstützung zu holen. Da ist mal so unser Hinweis, eher so offizielle Stellen anstreben. Also so ein Bauherrenschutzbund gibt es, vom TÜV, von der DEKRA, also irgendwas Offizielles, weil Baubegleiter ist jetzt kein geschützter Begriff, da kann sich erstmal jeder so nennen, auch wenn er vielleicht sogar weniger Ahnung davon hat als die Bauherren selber.
Okay, das also auch gerne mal notieren und dann noch mitnehmen. Wir haben in älteren Podcast-Folgen auch schon mal ganz detailliert über den Immobilienerwerb und was alles an Kosten anfällt gesprochen. Also da war auch vor allem die Kaufnebenkosten ein großes Thema. Jetzt gibt es auch die Baunebenkosten. Welche sind es? An welche muss ich da noch denken?
Genau, das eine ist, wenn ich jetzt zum Beispiel uns als Bauträger beauftrage, das heißt, dass alles, was vereinbart ist rund um das Haus, ist der eine Teil, und dann kommen die Nebenkosten dazu. Das fängt an mit dem Grundstück. Gut, wenn ich sage, das Grundstück habe ich eh gekauft, dann kann man das nochmal ausklammern, aber auch beim Grundstück habe ich die Grunderwerbsteuer, die ja irgendwie Grundstücksnebenkosten sind, genauso wie Notar- und Gerichtskosten, sprich Eintragung ins Grundbuch, Umschreibung, Bestellung von Grundschulden, auch dafür muss Geld berücksichtigt sein. Ansonsten, wie gesagt, das Haus kommt vom uns oder vom Bauträger generell. Die Hausanschlüsse, die sind immer separat, das heißt die Leitungen, die ins Haus gehen oder auch aus dem Haus rauskommen und verlegt werden müssen, sprich, was haben wir, Strom, Wasser, Telekommunikation. Das Ganze wird über eine mittlerweile geforderte Apparatur, eine Mehrspartenhauseinführung in das Haus gelegt. Auch da ist es so, bei uns ist die zum Beispiel enthalten, andere, da gehört es zu den Hausanschlüssen, das ist vielleicht auch nochmal so ein versteckter Kostenpunkt, den man auf den ersten Blick nicht sieht. Die Küche ist in der Regel separat, damit sich die Familie halt aussuchen kann, wo sie die Küche kaufen. Wenn ich jetzt nicht alles aus einer Hand nehme, sondern meine Muskelhypothek mit reinnehme und Malerarbeiten, Bodenbelege, wie vorhin als Beispiel genannt, selber mache, dann muss ich natürlich auch Geld dafür berücksichtigen, für die Materialien, Behördenkosten, also der Bauantrag, in der Regel erstellt das der Bauträger, aber die Behörde, das Bauamt möchte dafür eine Gebühr haben, dass sie das dann geprüft haben und genehmigen. Während der Bauzeit wird ja Strom benötigt, Das heißt, der Baustrom, Bauwasser, die Verbrauchskosten dafür liegen auch immer bei den Bauherren. Und ich sag mal, das ganze Thema Außenanlage. Also von der Pflasterung, im Zweifel ein Carport, Garage, Terrasse, Gartenanlage, alles, was damit zusammenhängt, das ist dann auch nochmal separat. Und ja, wenn wir das Bodengutachten vorher haben, dann kann man natürlich da schon mal relativ genau kalkulieren, was da an Erdarbeiten erforderlich ist. Wenn wir das nicht haben, ist das nochmal so eine Unbekannte, die dann erst im Laufe der Zeit auftritt, wenn das Bodengutachten dann erstellt ist. Am Ende werden die Erdarbeiten immer so abgerechnet, wie es dann auch tatsächlich vor Ort gewesen ist. Das heißt, selbst wenn man es vorab ein bisschen zu gut geschätzt hat, wird der Bauherr, die Bauherrin nie mehr bezahlen als das, was wirklich an Sand, sag ich mal, dort angekommen ist.
Was kann jetzt vielleicht auch aus deiner Erfahrung, was du schon so mitbringst und beobachtet hast, was kann an unvorhergesehenen Situationen dann vielleicht noch eintreten? Also welche Kostenblöcke, die ich jetzt noch nicht auf dem Schirm habe, kann dann als Überraschung noch um die Ecke kommen?
Also absolut gute und berechtigte Frage. Das hängt am Ende viel auch damit zusammen, ja, wie gut habe ich im Vorwege mein Angebot, meine Leistung, meine Baubeschreibung gelesen und bin mir bewusst, was für einen Vertrag ich da im Zweifel eingegangen bin. Als Beispiel, da kann ich so aus eigener Erfahrung sprechen, bei uns sind halt viele Dinge, die notwendig sind, wie die erwähnte Mehrspartenhauseinführung, wie zum Beispiel die Einmessung des Hauses auf dem Grundstück vom Vermesser, diverse Dinge direkt mit drin, weil es muss eh passieren. Wenn diese Dinge am Anfang ausgeschlossen oder gar nicht erwähnt werden, werden die trotzdem irgendwann erforderlich sein, sodass man dadurch ja so ein paar Punkte hat, die eigentlich schon von vornherein klar sind, manchmal nicht erwähnt werden und dadurch hinten rüberfallen. Genauso bei den Erdarbeiten, wenn ich das Bodengutachten nicht vorher habe und dann irgendwann feststelle, oh Mensch, der Boden ist jetzt gar nicht so gut oder ist mittelgut, aber ich brauche halt eine dickere Bodenplatte, dann sind das halt Kosten, die am Anfang nicht gut kalkulierbar waren. Deswegen macht es immer Sinn, sich nochmal einen zusätzlichen Puffer im Rahmen der Finanzierung mit einzubauen, den man hoffentlich nicht benötigt. Andernfalls kriegt man das Geld natürlich auch für andere Dinge los. Aber für so ein Worst-Case-Szenario, wenn doch mal hintenrum noch was kommt oder manchmal ist es auch so, dass im Rahmen der weiteren Planung sich entschieden wird, ah, ich nehme hier vielleicht doch noch eine Gaube rein oder so, dann sind das auch Kosten, die vielleicht vorher nicht klar waren, weil die Finanzierung in der Regel zu dem Zeitpunkt ja schon abgehakt ist. Wo es dann erforderlich ist, ja, wie kriege ich diese Kosten kompensiert oder habe ich gleich im Vorhinein einen Puffer eingeplant, der die Kosten dafür deckt?
Okay, also ein bisschen finanziellen Spielraum beibehalten ist da wahrscheinlich auch wichtig, nicht, dass man da in Engpässe gerät.
Definitiv, also das empfehlen wir grundsätzlich, auch wenn man sich am Anfang Gedanken macht, so über diese Baunebenkosten, lieber überall einen Schluck mehr mit reinnehmen, weil ja manchmal ist es einfach so, es passieren unvorhergesehene Dinge oder man möchte sich dann doch die bessere Küche aussuchen, die irgendwie 3.000 Euro mehr kostet, als die man ursprünglich mal kalkuliert hat. Also vor dem Hintergrund macht es immer Sinn, weil das Schlimmste, was passieren kann, ist, dass man mit seinem Finanzierer eine Nachfinanzierung beantragen muss, weil die Zinssätze dafür einfach wahnsinnig unattraktiv sind.
Okay, gut, dann haben wir jetzt, glaube ich, einen guten Überblick rund um das Thema Hausbau bekommen, worauf man achten muss, welche Stellen da vielleicht auch noch die eine oder andere zusätzliche Information für mich bieten, was an Kosten, versteckten Kosten auf einen zukommen kann. Daher zum Abschluss, Benny, wenn du noch etwas loswerden möchtest an all unsere Zuhörerinnen und Zuhörer, dann gerne jetzt.
Ja, also grundsätzlich hat es mir auch erstmal viel Spaß gemacht. Ich glaube und ich hoffe, dass da viel Informationen bei gewesen sind für die Hörerinnen und Hörer, die sich vielleicht genau gerade mit diesem Thema Hausbau beschäftigen. Grundsätzlich kann ich sagen, wichtig sind einfach Vergleiche, möglichst zu gucken, zwischen den Zeilen zu lesen, was ist irgendwie enthalten, was ist nicht enthalten, um da nicht auf ein, ich nenne es mal übertrieben gesagt, ein schwarzes Schaf reinzufallen, sondern von vornherein da mit einem guten Gefühl in den Hausbau zu starten.
Da schließen wir also wieder den Kreis, wie bei eigentlich fast allen Geldthemen. Da der Appell, fragen und wirklich auch gucken, was bekomme ich für mein Geld. Vielen, vielen Dank, Benny. Es hat mir ganz viel Spaß gemacht. Ich habe auch eine Menge mitgenommen, wie eigentlich in jeder Podcast-Folge. Deswegen freue ich mich sehr, dass ich hier diesen Moderationsjob habe. Und ja, dann bis zum nächsten Mal, würde ich sagen. Danke dir.
Ja, super. Vielen Dank.